So, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich habe heute ein ganz spezielles Thema. Ich lese zurzeit im Markus-Evangelium und der ist mir einfach im Gedächtnis geblieben, den konnte ich nicht vergessen. Und über das Thema möchte ich heute mit euch sprechen. Und zwar, vielleicht können wir gerade mal das Markus-Evangelium aufschlagen. Und zwar in Markus 11. Ab Vers 25. Da heißt hier: Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Ich glaube, die Botschaft von der Vergebung ist für mich die größte Botschaft, die die Welt heute braucht. Und da rede ich jetzt nicht nur von dieser göttlichen Vergebung, sondern da rede ich auch von dieser Vergebung zwischen den Menschen. Ich weiß nicht, wie das bei euch in eurem Leben so ist. Hinterfragt euch einmal. Wo sind Menschen, die euch was Unrechtes getan haben oder euch in irgendeiner Form geärgert haben, wo ihr nicht gut mit klarkommt und wo ihr deswegen die Menschen abgeschrieben habt? Vielleicht sind es Kollegen. Ich habe erst gestern von jemand gehört, der auch ein Christ ist, der hat gesagt, ja, nee, mit dem gehe ich gar nicht mehr um. Ja. Und ich denke, das ist die Grundlage dafür, warum so viel Leid und Schmerz in der Welt ist, warum auch Kriege anfangen, weil Staatsoberhäupter eben auch nur Menschen sind, die auch Beziehungen haben, die sich vielleicht angegriffen fühlen, die ihre Ehre, ihren Stolz angegriffen fühlen und vielleicht aufgrund dessen einen Krieg beginnen. Das wäre nicht das erste Mal. Ja. Und die Lösung für diese Dinge in einem Wort zusammengefasst: Vergebung. Ich möchte dazu eine ganz kurze Geschichte am Anfang vorlesen. Deswegen habe ich mein Handy hier liegen. Ich weiß nicht, wer den Andrea Bocelli kennt. Vom Namen her super Opernsänger. Ja. So, und von dem möchte ich mal was vorlesen. Da heißt: Seit Anfang dieses Monats, also das ist schon eine Weile her, das ist ein Artikel in einer Zeitschrift gewesen. Seit Anfang dieses Monats macht ein YouTube-Clip des weltberühmten Tenors Andrea Bocelli auf sich aufmerksam. Darin berichtet er, dass Ärzte seiner Mutter empfohlen hätten, ihn abzutreiben. Der blinde Opernsänger ist verständlicherweise froh, dass ihn seine Mutter austragen wollte. Vielleicht bin ich voreingenommen, aber ich kann sagen, dass es die richtige Entscheidung war. Ein gewisser Witz in diesen Worten, ja. Ärzte hatten zu seiner Abtreibung geraten, weil bei Bocelli durch eine leichte Blinddarmentzündung seiner Mutter mit einer Behinderung zu rechnen gewesen war. Mit seinem Video, das schon vor 1,5 Jahren aufgenommen wurde, möchte Bocelli Mütter ermutigen, die das Leben ihres Babys schützen wollen. Er sieht sich weniger als Gegner der Abtreibung, sondern vielmehr als Befürworter des Lebens. Kämpfe nicht nur gegen etwas, ich kämpfe für etwas. Ich bin für das Leben, erklärte er in einem Interview mit der italienischen Zeitung Il Foglio. Als Grundlage dieser Einstellung nennt er seinen Glauben. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Du jetzt als Mensch warst mal in einer Situation im Bauch deiner Mutter, wo eigentlich der beschützteste Raum der Welt sein sollte. Und Ärzte sagen zu deiner Mutter: Der wird nichts abtreiben. Und genau das hat er erlebt. Bei mir war es persönlich so, also ich stand in dieser Gefahr nicht, aber ich bin zu einer Zeit aufgewachsen, oder als ein Medikament auf den Markt kam, das hieß Condagan, ich weiß nicht, ob euch das noch etwas sagt. Ja, da gibt es ja diese Kinder, die haben alle diese kurzen Gliedmaßen, ja, wo vielleicht bloß eine Hand statt der komplette Arm dran ist. Und die Ärzte haben damals zu meiner Mutter gesagt, sie soll dieses Mittel nehmen. Ich weiß nicht mehr, gegen was das war, ich habe das vergessen. Schlafstörungen. Sie soll dieses Mittel nehmen. Meine Mutter, die hat es nicht so mit Medikamente und ich bin dankbar dafür, ja, dass sie es nicht genommen hat. Bloß hier geht es noch um viel mehr. Hier geht es darum, dass ein Mensch komplett ja, von diesen Ärzten einfach gesagt haben, ja, da wird nichts abtreiben. Ablehnung, Tod. Und ich habe mich, als ich den Artikel gelesen habe, ich habe es schon mal ganz viel früher mal irgendwo schon mal gehört von dem Andrea Bocelli, dass das eben so war. Ich habe mich gefragt, ich kann ihn leider nicht fragen, erstens kann ich kein Italienisch und zweitens werde ich ihn wahrscheinlich nie treffen, ja. Wie geht er mit dieser Situation mit den Ärzten um? Ja. Weißt du, der weiß mit Sicherheit, welcher Arzt das war, der seiner Mutter gesagt hat, abtreiben. Wie geht er mit dieser Aussage um? Wie geht er mit dieser Wahrheit um, die tatsächlich da ist? Er, in allem, was er so sagt, muss er gläubig sein. Ja. Und wie geht er um? Kann er so vergeben? Und ich denke, das sind, weißt du, bei uns sind es vielleicht in unserem Leben manchmal Dinge, die sind wesentlich kleiner. Und wir sagen, na, das kann ich dem anderen nicht vergeben. Hier ist das etwas ganz Massives da. Der hing sein Leben dran. Aber manchmal sind es ja Dinge, weil jemand uns vielleicht vor anderen bloßgestellt hat. Weißt du, jemand nutzt der Schwäche von uns aus und erzählt es rum. Jemand kann ein Geheimnis, was wir ihm erzählt haben, nicht für sich behalten. Und plötzlich baut sich etwas in uns auf und wir wollen vielleicht mit dem nichts mehr zu tun haben. Wir können nicht vergeben. Ich denke, das ist ein großes Problem. Und für mich ist das eines der größten Probleme, die wir hier auf der Welt haben. Dieses Nicht-Vergeben können, hätte ich fast gesagt, wollen. Dieses Nicht-Vergeben-Wollen. Ja. Und das soll heute mein Thema sein, weil ich denke, wirkliche Vergebung unter Menschen ist nicht möglich, wenn nicht einem Menschen vorher von Gott in Jesus Christus selber vergeben worden ist. Weil das ist etwas, was man da von Menschen verlangt, was eigentlich, ja, ich habe schon mal gehört, da verlangst du zu viel von mir. Ja, ich denke, als Mensch, jemand anderem etwas zu vergeben, was dich vielleicht zugrunde gerichtet hätte, das ist sehr schwierig. Mit deiner eigenen Kraft kannst du das nicht tun. Da braucht es mehr. Da braucht es diese göttliche Vergebung. Und ich möchte mit uns mal ein paar Verse durchlesen, die genau um dieses Thema gehen. Schlagen wir gerade Matthäus-Evangelium auf in Kapitel 26, Vers 26. Ist gut zu merken. 26, Vers 26. Da sagt der Herr Jesus, Entschuldigung, war 28, doch nicht gut zu merken. Dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und an einer anderen Stelle heißt es vom Herrn Jesus, dass er sein Leben gegeben hat als Lösegeld. Als Lösegeld. Das heißt, die ganzen Dinge, die so ein Mensch tut in seinem Leben, die ganzen furchtbaren Dinge, die wir jeden Tag in der Zeitung lesen, im Internet, am Computer, im Fernsehen sehen. Die ganzen furchtbaren Dinge, wie stellen wir uns vor, dass die jemals vergeben werden können? Und da kommt schon ein Unterschied auf von der menschlichen Vergebung zur göttlichen Vergebung. Eine göttliche Vergebung funktioniert nicht einfach so. Also wo Gott sich vornimmt, ich vergebe dem jetzt, dann wäre das nicht Gott. Ja? Wenn es einen gerechten Gott gibt, dann muss es auch für eine Sünde, also für etwas, wo jemand etwas Falsches getan hat, etwas Böses getan hat, muss es dafür auch eine Strafe geben. Und diese Strafe muss abgesessen werden. Diese Strafe muss bezahlt werden, weil sonst wäre Gott nicht gerecht. Oder? Und es muss unterschiedliche Arten von Strafen geben. Und wäre Gott nicht gerecht. Wie kann Gott diesen Widerspruch jetzt zusammenbringen? Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, weil es heißt, dass Gott die Menschen liebt. Und Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Also er liebt die Menschen und auf der anderen Seite muss er aber auch gerecht sein. Das heißt, er darf nicht einfach so eine Strafe wegnehmen. Das geht nicht. Das wäre schlimm, oder? Wenn alle Menschen müssten, wenn sie Auto gestohlen haben, ins Gefängnis, wenn aber der Sohn des Richters vor Gericht steht, dann sagt der Richter, ach, du bist mein Sohn, du bist nicht bestraft. Da wäre großer Aufschrei bei uns in den Medien. Ja. Weil auch unsere Gerichte versuchen, gerecht zu urteilen, was mit Sicherheit aber bei den menschlichen Gerichten nicht immer der Fall sein wird. Aber Gott ist ein gerechter Richter. Das heißt, seine Liebe muss er zusammenbringen mit seiner Gerechtigkeit. Und das ist fast unmöglich. Aber wie geht es dann? Und da möchte ich noch eine kleine Geschichte vorwegschicken. Ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte vom Daniel in der Löwengrube, oder? Habt ihr schon mal gehört? Steht im Alten Testament. Der Daniel war ein gefangener Israelit in Babylon. Und da gab es eine gute Möglichkeit für den Daniel, dass der hat eine hohe Position begleitet. Mittlerweile war der anerkannt, war ein hoher Politiker. Der König, dem er unterstellt war, der hat den Daniel sehr gemocht. Aber viele andere Menschen waren neidisch auf ihn, vor allem die Einheimischen, die eben keine Juden waren. Und die haben ihn versucht, dran zu bringen. Und damals gab es, so wie es bei uns heute auch ein Gesetz gibt, gab es Gesetze der Meder und Perser in Babylon. Und diese Gesetze, die waren in Stein gemeißelt. Das heißt, selbst wenn der König ein Gesetz erlassen hat und das Gesetz konnte auf ihn angewendet werden, dann musste sich selbst der König unter dieses Gesetz beugen. Also ist ja, ich denke, eine gute Sache. Und da gab es ein Gesetz, das hat dieser König erlassen. Und dieses Gesetz hieß, wenn einen Monat lang die Menschen jemand anders anbeten als den König, dann müssen sie mit dem Tode bestraft werden. Das haben diese neidischen Leute veranlasst, dass der König dieses Gesetz verabschiedet hat. Und er dachte, okay, das festigt meine Macht. Wenn jetzt tatsächlich nur die Menschen vor mir niederfallen und nicht vor irgendjemand anders, vor irgendeinem Gott oder sonst irgendetwas. Und dann, was passiert? Der Daniel, das war ein Mensch, der Gott lieb gehabt hat, der hat natürlich trotzdem gebetet. Der ist trotzdem immer auf die Knie gegangen und hat zu Gott gebetet. Und dann sind diese Menschen gekommen, die den König veranlasst haben, dieses Gesetz zu unterschreiben und haben gesagt, der Daniel, der betet seinen Gott an und nicht nur dich. Der wirft sich nicht vor dich nieder, sondern der wirft sich vor seinem Gott nieder. Der König konnte nichts machen, er hat das Gesetz selber erlassen gehabt. Obwohl er Daniel lieb gehabt hat, lesen wir wirklich, er hat den Daniel geliebt, musste er dieses Urteil vollstrecken. Das Urteil war damals Löwengrube, deswegen Daniel in der Löwengrube. Und der König sagt dann, als der Daniel weggeführt wird, möge doch dein Gott, dem du so unablässig dienst, dich beschützen und bewahren. Und man hat genau gesehen, was zwei Herzen in der Brust dieses Königs schlagen da. Zum einen muss er gerecht sein, weil seinem Gesetz gerecht und Genüge tun. Und zum anderen liebt er den Daniel. Aber er muss ihn da reinwerfen lassen. Und das Schöne war, dass Gott, wie es heißt, die Mäuler der Löwen gehalten hat. Er ist nicht gefressen worden. Er war ganze Nacht da bei diesen hungrigen Löwen und er ist nicht gefressen worden. Und der König hat sich riesig gefreut. Der ist klein in der Früh, der hat nicht schlafen können vor lauter Sorge um den Daniel. Und er ist in der Früh zu dieser Löwengrube gesprungen und hat geschaut, Daniel, hat dich dein Gott bewahrt? Und Gott hat ihn bewahrt. Also, hier schaut dieses Dilemma Gerechtigkeit und Liebe von Gott selber gelöst worden. Und genauso ist es auch mit den ungerechten Taten und bösen Taten von den Menschen, auch mit den Dingen, die wir getan haben, die nicht in Ordnung sind. Gott muss sie richten. Aber wie bringt er das zusammen? Diese Liebe für uns Menschen, die er selber erschaffen hat, und diese Gerechtigkeit, dass jede Tat bestraft werden muss, gerechterweise. Und da kommt diese göttliche Vergebung ins Spiel. Da sendet er seinen Sohn, hat seinen Sohn Jesus Christus hier in diese Welt gesandt, der ohne Sünde war, weil das ist ja ganz wichtig. Wenn jemand selber Sünde hat, dann kann er nicht für die Sünde von jemand anders einstehen. Und dieser sündlose Mensch, Jesus Christus, der Sohn Gottes, wie es an einer Stelle heißt, der stirbt für uns schuldige Menschen als unschuldiger Mensch am Kreuz. Das heißt im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das heißt, diese Gerechtigkeit war darin begründet, dass die Strafe ausgesprochen wurde, und zwar über Jesus Christus. Der hat es freiwillig getan. Und wenn wir dieses Geschenk annehmen, dann ist dieses Dilemma gelöst. Die Liebe für uns Menschen und Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit der Gerechtigkeit ist Genüge getan durch den Tod von Jesus Christus. Und wenn jetzt jemand dieses Opfer von Jesus für sich annimmt in seinem Leben, dann hat er diese Vergebung Gottes in seinem Leben. Das heißt, er wird nicht mehr von Gott zur Rechenschaft gezogen für das, was er gegen Gott und gegen andere Menschen getan hat. Er hat Vergebung erfahren. Und das ist auch diese großartige Vergebung, die wir von Gott erhalten. Und das ist auch diese großartige Vergebung, die natürlich sich auch unterscheidet von der Vergebung, die wir aussprechen können. Weil wir sind nicht Gott. Wenn wir aufgerufen sind zu vergeben, dann können wir nicht sagen, ja, Moment mal, du musst ja erst mal zu mir kommen. Und wenn dann einer zu mir kommt, dann vergebe ich ihm. Wir sind nicht Gott. Wir können auch keine Strafe vergeben oder keine Strafe aussprechen. Wir sind nicht Gott. Wir können auch nicht sagen, dass die Schuld vor Gott ausgelöscht ist. Wenn jemand uns gegenüber schuldig wird, dann können wir ihm sagen, du, ich habe dir vergeben. Ich habe die Schuld, die du mir angetan hast, vor meinem Auge weggetan. Aber diese ganz objektive Schuld, die jemand hat, die hat er immer noch. Die hat er so lange, bis derjenige selber das mit Gott ins Reine gebracht hat. Das muss uns ganz klar sein. Also das sind die zwei Unterschiede zwischen der göttlichen Vergebung und dieser Vergebung, wo wir aufgefordert sind, sie auszusprechen. Ja. Ganz ein wichtiger Punkt, denke ich. Ja, das Thema Beziehungen. Hier war von Beziehung zwischen Gott und Menschen die Rede. Gott kann durch Jesus Christus wieder eine Beziehung haben, oder der Mensch kann wieder Beziehung haben zu Gott durch Jesus Christus. Weil Gott kann den sündigen Menschen nicht zu sich in die Nähe lassen, der würde sterben. Ja. Aber durch Jesus sind wir freigekauft, durch Jesus sind wir gerechtfertigt und durch Jesus können wir mit Gott in eine Beziehung treten. So, und eine Beziehung habe ich natürlich auch mit anderen Menschen. Und was passiert jetzt, wenn andere Menschen mir etwas antun? Und da gibt es eben diesen Vers in Markus, wo wir gerade vorhin schon gelesen haben. Ja. Wenn wir beten, und das ist interessant, dass es in Bezug zu Gebet gebracht wird. Wenn wir beten und es fällt uns ein, dass wir etwas gegen jemand haben, das ist nämlich interessant. Man kann wirklich so dahin leben und man kann mit jemand böse sein und es fällt einem gar nicht ein oder nicht auf. Weil man hat ja genügend Dinge, die einen ablenken. Und man hat immer dann so einen Spruch im Kopf, ja, das war unmöglich, was der gemacht hat. Mit dem mag ich gar nichts mehr zu tun haben. Und man tut sich quasi vor sich selber rechtfertigen. Ja. Bloß wenn du dann ins Gebet gehst und mit Gott redest, dann bringt Gott genau diesen Punkt wieder auf, wenn da etwas da ist. Dann fällt dir plötzlich ein, eigentlich ist es nicht in Ordnung. Der hat mir das angetan, möchten nicht vergeben. Weißt du, und genau da sagt Gottes Wort, genau da bringt dich Gott auf den Trichter und sagt, du, das ist aber nicht in Ordnung, wenn du das nicht tust, dieses Vergeben. Ich selber habe dir vergeben, habe meinen eigenen Sohn für dich gegeben und du tust wegen dieser verhältnismäßig kleinen Sache dem anderen nicht vergeben. Das Schlimme ist natürlich, man kann auch beten und die Gebete dringen nicht mehr zu Gott. Da gibt es so einen Fall im 1. Petrus 3. Wenn wir mit unseren Ehefrauen, also es geht hier um die Ehefrauen, 1. Petrus 3, wer will, kann es mal ein bisschen nachlesen, nicht ordentlich umgehen, nicht mit Liebe mit ihnen umgehen, dann erhört Gott unsere Gebete nicht mehr, steht da. Das ist hart, oder? Er hört Gott unsere Gebete nicht mehr. Auch wenn du eine Sünde in dein Leben reinkommen lässt und du kommst zu Gott im Gebet mit ehrlichem Herzen, dann bin ich überzeugt, dass Gott genau diese Sünde in deinem Leben dir offenbaren wird. Du kannst sie ignorieren, aber irgendwann einmal kannst du nicht mehr durchdringen zu Gott, weil deine Beziehung nicht mehr stimmt. Weißt du? 1. Johannes 1, Vers 9 steht ein ganz wichtiger Vers. Vers 8 und 9. Das ist so ein Fall, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde mehr haben, betrügen wir uns selbst, die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir so weit sind, dass wir das zulassen, dass Sünde in unserem Leben ist und wir gehen mit dieser Sünde nicht um, Gott sagt uns das im Gebet, wenn wir zu ihm kommen im Gebet, und wir gehen nicht damit um, dann geht es so weit, dass die Gebete nicht mehr weitergehen als bis zur Zimmerdecke, wie so ein Buchtitel von William MacDonald heißt, nur bis zur Zimmerdecke. Aber in Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, also Gott bekennen, und natürlich auch den Menschen, die es betroffen hat, wenn wir jetzt jemand gegenüber etwas Böses tun, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und das ist wie so eine Befreiung dann. Die Beziehung mit Gott stimmt plötzlich wieder. Ich kann wieder mit ihm reden. Ich kann mit ihm Dinge besprechen. Er lässt mich wieder in seinen Vorhof. Wenn ich das nicht tue, dann sagt die Bibel, dann bin ich ein Lügner. Wenn ich sage, ach, ich habe da keine Sünde in meinem Leben. Ach, und das Kleine da, damit ihm nicht vergeben wollen und so, was soll das? Weißt du, dann sind wir Lügner. Und dann kommen wir auch nicht mehr durch. Dann tun wir vielleicht unsere Gebetsliste abhaken, so zack, zack. Herr, ich möchte, dass heute ein guter Tag wird, Herr, schenkt, dass ich gutes Essen kriege und was weiß ich. Und dann haken wir ab. Aber ein Gespräch mit Gott ist es nimmer. Aber da, wo wir offen und ehrlich Karten auf den Tisch legen und Gott um Vergebung bitten, wenn wir etwas Falsches getan haben, wenn Gott uns etwas aufzeigt im Gebet, dass wir zum Beispiel ein Beziehungsproblem mit einem anderen Menschen haben. Und wenn wir da dann drauf eingehen und dann sagen, Mensch, das stimmt. Ich muss, wenn ich heute zur Arbeit gehe, ich muss unbedingt mit meinem Kollegen reden und sagen, dass das nicht in Ordnung war, was ich gestern da zu ihm gesagt habe. Und ich bitte ihn um Vergebung. Und da passiert in dieser Beziehung genau das, was zwischen dem Mensch und Gott passiert ist. Die Beziehung wird plötzlich wieder rein. Ich denke, es gibt natürlich auch Sachen, da wo wir auch aufgerufen eben sind, jemand anders zu vergeben, wenn eben nicht der andere uns etwas Böses angetan hat. Gar. Epheser 4, Vers 32, schlag mir die Stelle mal auf. Das ist einer Gemeinde gerichtet. Das heißt, ist auch unter Christen möglich und kommt offenbar öfters vor, dass man miteinander nicht klarkommt. Ja? Und dass Vergebung nötig ist in einer Beziehung. Da heißt es in Epheser 4, Vers 32, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ihr merkt, diese Vergebung zwischen Menschen, die wird oft in Verbindung genannt mit der Vergebung, die Gott uns zukommen hat lassen. Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wird immer in Beziehung gesetzt. Und das ist auch der einzige Weg. Wenn du jetzt Jesus noch nicht gehörst, dann hast du die Kraft gar nicht, einfach jemand so vergeben zu können. Du kannst etwas überspielen, wenn dir jemand etwas Böses angetan hat. Du kannst sagen, ich mag mit dem nichts mehr zu tun haben. Du kannst dich mit anderen Dingen beschäftigen und versuchen, das zu vergessen. Aber es wird immer da sein. Du kannst versuchen, den das spüren zu lassen, dass er dir was Böses angetan hat. Und dann kommst du aber so weit, wie der Nelson Mandela mal gesagt hat, nicht vergeben wollen, das ist wie, wenn du ein Gift nimmst und das du selber die ganze Zeit in kleinen Dosen schluckst und hoffst, dass der andere dabei zugrunde geht. Das ist eigentlich ein Quatsch. Wer geht dabei zugrunde? Das bist du selber. Wenn du nicht vergibst und du etwas und versuchst es dem anderen spüren zu lassen, vielleicht ihm sogar auch etwas Böses zu tun, du wirst diese Sache immer in deinem Herzen rumtragen und sie wird dich vergiften. Und du wirst keine besondere Beziehung zu dem Menschen haben, im Gegenteil. Aber du selber wirst auch ein Mensch werden, der sich vielleicht in anderen Beziehungen noch viel, viel schwerer tut. Ganz abgesehen von der Beziehung zu Gott, weil das ist eine offene Sünde, wenn du das nicht tust. Das ist ein Gebot vom Herrn. Wie willst du Vergebung für das, was du vielleicht mal wieder Falsches im Alltag gemacht hast, erwirken für dich, wenn du es anderen nicht zugestehen willst? Das geht gar nicht. Ja. Letzten Endes ist nicht vergeben wollen, oder man kann auch sagen, das Gegenteil von Vergebung, was gibt es da für Worte? Gell? Richten. Rache. Unversöhnlichkeit. Das ist das, was übrig bleibt. Das heißt, du entscheidest dich gegen Vergeben und entscheidest dich für Richten, für Unversöhnlichkeit. Letzten Endes auch für Rache, die du vielleicht nicht ausübst, aber in deinen Gedanken schon zum zigten Mal ausgeführt hast. Und das macht dich kaputt. Das macht dich kaputt. Und das macht dich vor allem zum Menschen, der sich selber den Weg zu Gott verbaut. Mach das nicht. Mach dich nicht selber kaputt. Tu das, was der Herr dir anrät. Wichtig ist aber dabei, und das möchte ich auch ganz klar herausstellen, was Vergebung nicht ist. Vergebung tut nicht eine Tat von jemand anders bagatellisieren. Und ganz klar. Also weißt du, könntest du sagen, er war nicht so schlimm, was er gemacht hat und so. Aber eigentlich stinkt es da total, weißt du. War nicht so schlimm, was er gemacht hat. Nee. Ist ganz wichtig, dass man die Tat vor sich hinlegt und wirklich auch zu den Gefühlen steht, die man dabei hat. Ja. Ich erinnere mich da an diese Familie, die als Missionare in Türkei waren. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Geschichte noch erinnern könnt, das ist bestimmt schon 7-8 Jahre her, wo türkische Jugendliche aufgestachelt durch Erwachsene in eine Buchdruckerei, eine christliche Buchdruckerei in der Türkei eingedrungen sind und den Mann nach stundenlanger Folter zu Tode haben kommen lassen. Bei der Beerdigung hat die Frau, seine Frau, weiß nicht, und die Kinder waren mit dabei, gesagt, ich habe den Tätern in meinem Herzen vergeben. Sie hat mit Sicherheit noch mit Bitterkeit und Trauer zu kämpfen gehabt. Aber sie war so weit, dass sie sagen konnte, ich habe ihnen vergeben. Es wäre falsch, diesen Schmerz, den man dabei empfindet, zu verleugnen. Es wäre falsch zu sagen, das war jetzt nicht so schlimm. Das ist jetzt beim Herrn vielleicht. Oder das wäre total falsch. Aber es ist richtig zu sagen und zu wissen, dass Gott derjenige ist, der richtet. Mein ist die Rache, sagt der Herr im Römerbrief. Mein ist die Rache. Und wir sind aufgerufen, keine Rächer und keine Richter zu sein, sondern Gott selber ist der Richter. Also steh zu dem. Wenn du etwas jemand vergeben willst, dann denk dran, du brauchst diese göttliche Vergebung in dir. Du musst selber diese Vergebung durch Jesus Christus erfahren haben. Und wenn du sie erfahren hast, dann nimm sie in Anspruch. Das heißt, geh zu Gott und sag, Herr, da ist jetzt die und die Situation, ich komme mit dem Menschen einfach nicht klar. Hilf mir, dass ich ihm von Herzen vergeben kann. Sag das Gott. Sag Gott das, was dich bewegt. Sag Gott deinen Schmerz. Sag Gott deine Not, wo du mit dem Menschen hast. Und bring das ihm hin. Leg genau das vor Gott auf den Tisch. Aber überlass Gott das Gericht. Und wenn du das getan hast und wenn du dann so weit bist, dann sprich dem anderen Vergebung zu. Es muss nicht unbedingt heißen, dass du zu dem hingehst. Vielleicht interessiert es den gar nicht. Vielleicht macht es dem Spaß, sich zu quälen. Weiß nicht. Aber wichtig, vergib von Herzen dem anderen Menschen. In dem Moment, wo du das tun kannst. Aber bitte Gott um Kraft dafür. Ich denke, es ist auch nicht richtig, direkt nach so einer Situation, wie ich sie gerade beschrieben hatte, da sofort zu sagen, ja, ich kann vergeben, weil ich Christ bin, im nächsten Moment. Da hast du noch gar nicht den Schmerz erfahren, da hast du noch gar nicht die Not erfahren, die du vielleicht jetzt gerade im Moment, die dir gerade zugefügt worden ist. Ich denke, das muss ganz klar sein, was dir angetan worden ist. Und du musst auch trauern über das, die Geschichte. Aber du musst im gleichen Moment Gott beginnen zu bitten, dass er dir die Kraft schenkt, zu vergeben. Wenn wir nicht vergeben können als Christen in dieser Welt, wer dann? Wer dann? Vergib dem anderen. Und wenn du das aussprechen kannst, in deinem Herzen und vielleicht auch ganz öffentlich, dann ist das schön. Aber das ist nicht ganz abgeschlossen. Bitte auch den Herrn, wenn es etwas Schlimmes ist, wo einfach so an dir nagt, wo vielleicht der andere das auch gar nicht einsieht. Der muss es ja nicht immer einsehen. Weißt du? Bitte um Heilung durch Jesus Christus, dass er dein Herz da heilt, dass du nicht irgendwann doch eine Bitterkeit gegen den anderen wieder aufbaust und das vielleicht bloß ein Lippenbekenntnis war, wie man so schön sagt. Deine Lippen das zwar gesagt haben, ich habe dir vergeben, aber dass du das in deinem Herzen noch gar nicht nachvollzogen hast. Bitte den Herrn, dass er dir da Kraft gibt, bitte den Herrn da um Heilung. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich möchte auch noch sagen, weil da gibt es, finde ich, im Christentum ein bisschen eine Unklarheit. Ich habe es vorhin ganz kurz angesprochen. Die menschliche Vergebung, die ich gerade beschrieben habe, da spreche ich dem anderen Vergebung zu. Das heißt, ich nehme das Böse, was er mir angetan hat, vor meinen Augen weg und sage, das vergebe ich dir. Ich schiebe es zur Seite. Ich möchte, wenn ich dich sehe, das nicht zwischen uns beiden haben. Möchte ich annehmen können, möchte ich lieben können. Weil wie anders könnte der Herr Jesus in der Bergpredigt sagen, liebet eure Feinde. Unsere Feinde sind jemand, die uns was Böses getan haben oder uns was Böses tun. Aber wir sind aufgerufen, allen Menschen zu vergeben. Und das ist die Grundlage dafür, dass ich jemand lieben kann. Wenn nichts mehr zwischen mir und ihm steht, wenn da keine Schuld mehr dazwischen ist. Und das sind wir aufgerufen, das wegzutun. Aber wie gesagt, wir sind nicht diejenigen, die seine Schuld nehmen können und wegnehmen können. Das ist allein Sache zwischen ihm und Gott. Diese Schuld hat er, wenn er vor Gott tritt, immer auf seinen Schultern lasten. Und damit kann ich gar nichts anfangen. Ich bin allein für das, was zwischen mir und dem anderen steht, diese Schuld, wo mir antan worden ist, da werde ich um Vergebung aufgerufen. Weil wie gesagt, diese eigentliche göttliche Vergebung, die verlangt immer beides. Sie hat Liebe und hat aber auch eben diese Strafe. Ich kann keine Strafe verordnen. Ich kann keine Strafe aussprechen und soll das auch gar nicht, weil ich eben nicht der Richter bin. Aber Gott ist der Richter. Und deswegen muss ich auch nicht warten, bis derjenige zu mir kommt und als Richter mir aufspielen, dass das jetzt in Ordnung ist. Sondern ich bin aufgerufen noch, wenn der andere vielleicht noch auf seiner falschen Haltung beharrt, wenn der andere noch in seiner Sünde beharrt, ihm zu vergeben. Ihm, und da kommen wir zurück zu unserem Anfangsvers in Markus Evangelium, wenn wir beten, mit unserem Herrn sprechen und unser Herr uns auf diese Situation aufmerksam macht, dass wir etwas gegen jemanden haben, weil der uns etwas angetan hat, dann vergib ihm von Herzen. Geh mit dieser Sache um und lass das nicht stehen zwischen dir und dem anderen Menschen, weil du ihn sonst nie lieben können wirst. Ganz wichtige Sache. Vergebung ist oft etwas, das scheitert an Dingen wie Stolz, Selbstherrlichkeit, Hochmut. Oder wie anders lässt es sich erklären? Ich weiß nicht, ihr habt auch Verwandte. Unter Verwandtschaft gibt es oft so Dinge, weißt, wo der eine nicht mit dem anderen kann. Und dann fragst du, was war damals eigentlich? Ja, der hat damals bei dem Grillfest das Blöde über mich gesagt. Und das habe ich gehört von dem und dem. Also, eigentlich verhältnismäßig banale Dinge. Verhältnismäßig Dinge, die eigentlich nicht wichtig sind. Und die ganz einfach aus der Welt zu schaffen wären. Und trotzdem werden sie aufrechterhalten. Und ich denke, wir sind aufgerufen, solche kleinen Dinge, wenn uns Gott darauf aufmerksam macht, aus unserem Leben rauszunehmen, dem anderen zu vergeben. Weißt? Und dann ist wieder alles offen. Dann ist alles frei. Dann sind wir rein in einer Beziehung. Ich habe zum Abschluss noch eine Geschichte, die mich selber immer wieder ergreift. Ich hoffe, ich kann sie zu Ende lesen, weil sie so ergreifend ist. Da ging es um einen jungen Mann, der seinen Eltern durch seinen Lebensstil, auch dadurch, dass er sie bestohlen hat, diese Beziehung einfach zerrüttet war. Von seiner Seite aus. Und der hat irgendwann einmal, hat er auch begriffen, was er gemacht hat, seinen Eltern angetan hat, aber er hat sich nicht getraut, nach Hause zu kommen und das mit ihnen zu klären. Weil er gedacht hat, die vergeben wir eh nicht. Das kann niemand vergeben, was ich gemacht habe. Die Geschichte möchte ich euch jetzt vorlesen. Der Mann saß auf dem Gehsteig neben der Bushaltestelle und starrte zu Boden. Ein paar Leute musterten ihn im Vorübergehen neugierig und fragten sich, was das wohl für einer sein möchte, der Landstreicher mit den hängenden Schultern und den durchgelaufenen Schuhen. Er aber bemerkte ihre Blicke gar nicht. Er war ganz in Gedanken versunken. Hier, in dieser Stadt, hatte er seine Kindheit verbracht. Vor mehr als 20 Jahren war er in einem kleinen roten Ziegelhaus am Ende der nächsten Straße aufgewachsen. Ob es überhaupt noch stand? Vielleicht war es ja inzwischen abgerissen worden. Hoffentlich hatten sie wenigstens die Stiefmütterchen nicht zertrampelt. Komisch, wie gut er sich noch an die Stiefmütterchen erinnerte und an die Schaukel, die ihm sein Vater gebaut hatte und an den Gartenweg, auf dem er das Fahrradfahren gelernt hatte. Monatelang hatten die Eltern gespart, um ihm das Fahrrad zu kaufen. 10 Jahre später war aus dem Fahrrad ein Motorrad geworden. Er selbst ließ sich zu Hause immer seltener blicken. Er verdiente gut und hatte eine Menge Freunde. Vater und Mutter erschienen schrecklich altmodisch und langweilig. Und da war es in den Kneipen und Diskos doch viel lustiger. Heute erinnerte er sich nicht mehr gern an diese Zeit. Vor allem nicht daran, wie ihm die Schulden über den Kopf gewachsen waren und er an einem Sonntagnachmittag bei den Eltern aufgetaucht war, um sie um Geld zu bitten. Sie hatten sich so über seinen unerwarteten Besuch gefreut, dass er es nicht übers Herz brachte, sie um Geld zu bitten. Doch, er wusste genau, wo Vater das Portemonnaie aufbewahrte, und als die Eltern dann für einen Augenblick in den Garten gingen, hatte er sich einfach bedient. Seither hatte er sie nicht mehr gesehen. Er traute sich nach dem, was er getan hatte, nicht mehr nach Hause. Und die Eltern hatten jede Spur von ihm verloren. Er war ins Ausland gegangen und sie erfuhren nichts von seinem rastlosen Umherziehen, auch nichts von seinem Gefängnisaufenthalt. Doch dort in seiner Zelle hatte er viel an sie gedacht. Manchmal, wenn er sich schlaflos auf seiner Pritsche umherwälzte und der Mond unheimliche Figuren auf die Zellenwand malte, wünschte er sich, wenn ich erst wieder aus diesem Loch heraus bin, möchte ich sie noch einmal sehen, wenn sie überhaupt noch leben und wenn sie mich sehen wollen. Als er seine Strafe abgesessen hatte, fand er in der Großstadt eine Arbeitsstelle, aber Ruhe fand er nicht. Irgendetwas zog ihn heim, eine Sehnsucht, die sich nicht zum Schweigen bringen ließ. Auf Schritt und Tritt wurde er an das kleine rote Backsteinhaus erinnert, an das Beet mit den Stiefmütterchen, an ein Kind auf einer Schaukel, an einen Jungen, der von der Schule nach Hause rannte. Er wollte aber nicht völlig mittellos daheim ankommen, so legte er einen großen Teil der Reise zu Fuß oder per Anhalter zurück. Er hätte schon längst da sein können, aber 30 Kilometer vor dem Ziel waren ihm plötzlich Zweifel gekommen. Was hatte er überhaupt für ein Recht, einfach so bei den Eltern hereinzuspazieren? Würden sie in dem heruntergekommenen Kerl, der er geworden war, überhaupt den Jungen erkennen, den sie geliebt hatten und der sie so schrecklich enttäuscht hatte? Er kaufte sich etwas zu essen, setzte sich unter einen Baum, wo er für den Rest des Tages sitzen blieb. Der Brief, den er am Abend in den Briefkasten einwarf, war sehr kurz, aber er hatte sich stundenlang damit abgemüht. Der Brief endete mit den Worten, ich weiß, es ist verrückt anzunehmen, dass ihr mich überhaupt noch sehen wollt. Aber entscheidet selbst, ich werde früh am Donnerstagmorgen ans Ende unserer Straße kommen. Wenn ihr mich zu Hause haben wollt, hängt ein weißes Taschentuch ins Fenster meines alten Zimmers. Und wenn ich das weiße Taschentuch dort sehe, dann werde ich zu euch kommen. Wenn nicht, werde ich dem alten Haus noch einmal zuwinken und mich wieder davon machen. Und nun war der Donnerstagmorgen da. Der Anfang der Straße war gleich um die Ecke. Auf einmal hatte der Mann es nicht mehr eilig. Er setzte sich einfach auf den Gehsteig und starrte die Steine an. Ewig konnte er den Augenblick der Wahrheit natürlich nicht hinauszögern. Vielleicht waren die Eltern inzwischen ausgezogen. Wenn kein Taschentuch da war, wollte er wenigstens ein paar Erkundigungen in der Stadt einziehen, ehe er sich wieder auf den Weg machte. Er wagte gar nicht daran zu denken, was er tun sollte, wenn seine Eltern zwar noch dort wohnten, ihn aber nicht mehr sehen wollten. Mühsam und mit schmerzenden Gliedern erhob er sich. Er war steif vom Übernachten im Freien und die Straße lag noch im Schatten. Mit unsicheren Schritten wankte er zu der alten Platane hinüber, von der aus, das wusste er, das Backsteinhaus deutlich zu sehen sein würde. Bis dahin hielt er den Blick zu Boden gesenkt. Mit fest zusammengekniffenen Augen stand er ein paar Augenblicke unter den Ästen des Baumes und dann holte er tief Luft und wagte den Blick zum anderen Ende der Straße hinüber. Und dann stand er da und starrte und starrte. Das kleine Backsteinhaus wurde bereits von der Sonne beschienen. Aber es war kein kleines rotes Backsteinhaus mehr. Aus allen Fenstern hingen Betttücher und Kissenbezüge, Handtücher und Tischdecken, Taschentücher und Servietten. Und aus dem Dachfenster flatterte eine große weiße Gardine quer über das ganze Dach. Der Mann warf den Kopf zurück und er stieß einen Freudenschrei aus. Und dann rannte er über die Straße und durch die weit geöffnete Haustür. Ich weiß nicht, ob es euch so bewegt wie mich. Warum bewegt es mich so? Weil ich genau weiß, dass viele kleine Dinge oft in unserem Leben da sind, wo unsere Beziehungen zu geliebten Menschen stören. Und wir das einfach nicht, einfach zu hochmütig vielleicht sind, um etwas in Ordnung zu bringen. Wir bringen es nicht fertig, zu dem anderen hinzugehen und um Vergebung zu bitten. Und dabei ist so eine große Belohnung da. Dabei ist so etwas Großartiges. Viele Menschen sagen doch So wie ich bin, kann ich nicht zu Gott kommen. Und sie sind genau wie dieser junge Mann hier. Sie denken, meine Eltern wollen bestimmt nichts mehr von mir haben. Ja. Und sie machen sich nicht auf den Weg. Was geht ihnen da verloren? Und viele Menschen denken, der andere, der kann nicht mehr mit mir. Und sie machen sich nicht auf den Weg, um Vergebung zu bitten. Und genau das wünscht sich Gott von uns, dass wir das tun. Dass wir diese Vergebung erfahren, die wir in Jesus Christus haben, und dass wir auch vor allem anderen auch diese Vergebung zukommen lassen. Die wir durch Jesus Christus auch diese Kraft überhaupt bekommen haben, sowas zu tun, heimzukommen, mit jemandem eine Beziehung in Ordnung zu bringen. Ja, und das wünsche ich uns, dass wir das alle tun können und dass wir auch immer wieder im Gebet auch darauf hören, wenn Gott zu uns sagt, du, da hast du doch etwas gegen jemand. Geh hin, bring's in Ordnung. Vergib ihm. Amen.